Ja, guten Abend. Es freut mich, wenn ich nicht laut genug spreche, bitte sagen. Ja, weil Sie sind da, um zuzuhören. Und da müssen Sie das auch verstehen. Und es liegt an mir, dass Sie es verstehen. Also, wo beginnt der Balkan? Ja? Müssen Sie überlegen. Er trat ins Abteil, begrüßte die Anwesenden, legte sein Gepäck ab und setzte sich. Es war im Zug von Budapest nach Belgrad. Er war Schweizer, er sprach Deutsch mit einem ganz leichten schweizerischen Akzent und Englisch. Zuerst sprach er mit allen Reisenden, außer mir einer Ungarin und einem Serben. Allerdings verlief die Diskussion ziemlich harzig. Also unterhielten wir uns nach einer Weile nur noch zu zweit, er und ich, nun auf Schweizerdeutsch. Wie unter Jugendlichen üblich, sprachen wir über unsere Reiseerlebnisse und Pläne. Zuerst war er in Prag gewesen. Er hatte die Eishockey-Weltmeisterschaft besucht und für verschiedene Schweizer Zeitungen geschrieben, für die NZZ und den Tagesanzeiger. Insgesamt hätten die Schweizer ziemlich gut gespielt, aber gegen die Mannschaften aus Übersee seien sie völlig überfordert gewesen. Über den Niesturm kam er in grenzenloses Schwärmen. Leider sei das tschechische Publikum sehr lautstark und äußerst unfair gewesen, hätte zum Beispiel die Letten dermaßen angestachelt, dass diese immer bösere Fouls begangen hätten, ohne dass die Schiedsrichter eingegriffen hätten. Zum Glück seien die Schweizer auch mental stark gewesen. Was bedeutet eigentlich Niesturm? Fragte ich. Das komme daher, dass drei Bündner diese Angriffsreihe bilden, alle mit einem Familiennamen, der auf Nie ende. Also Bibi Toriani, Hans Gattini, Pic Gattini. Davos. Er habe im gleichen Hotel wie die Schweizer Nationalmannschaft übernachtet. So habe er die Spieler beim Essen getroffen und auch mit ihnen reden können. Wie es denn gewesen sei bei den Spielen, seien die Nationalhymnen gespielt worden und hätten die Schweizer Spieler diese gesungen. Das Abspielen der Hymnen sei oft chaotisch verlaufen, weil zuerst die falsche Melodie erklungen sei, die B-Seite der jeweiligen Schallplatte. Die Schweizer hätten die Hymne gesungen, sogar gut. Ob er sie denn auch gesungen habe? Auf diese Frage gab er mir keine Antwort. Exkurs zu den Nationalhymnen. Jetzt nicht WM. Die spanische Nationalhymne hat einen großen Vorteil. Sie hat keinen Text. Es gibt sie seit 1770 und sie dauert bloß 62 Sekunden. So gibt es beim Abspielen keine Spannungen zwischen den Katalanen, den Basken und den übrigen Spielern. Die Italiener singen ihre Hymne Fratelli d'Italia jeweils mit Herzblut und Inbrunst. Es gibt eine zweite, inoffizielle italienische Nationalhymne, das in Italien sehr populäre Lied Azzurro von Paolo Conte. Vor einigen Jahren zirkulierte eine YouTube-Aufnahme, in welcher die italienischen Spieler Azzurri genannt, also die Blauen, Azzurro singen. Dies anlässlich der WM 2006, welche diese gewannen. Zurück zum Eishockey. Der junge Schweizer erzählte, in Zürich gebe es seit 1930 den Club ZSC. Ob es denn in meiner Stadt auch einen Club gäbe? Noch nicht, aber das sei wohl nur eine Frage der Zeit. Er bemerkte, dass seiner Meinung nach das Eishockey in der Schweiz sich nach und nach von den Alpen ins Mittelland verlagern werde. Bereits seien Clubs in mehreren Städten gegründet worden: Zürich, Bern, Basel, Lausanne, Genf, Lugano. Die Clubs aus den Alpendörfern würden verdrängt werden. Arosa, St. Moritz, Grindelwald, Visp, Sieders, Villach. Noch aber sei Davos das Maß aller Dinge. Außerdem würden mit der Zeit alle Spiele in Eishallen ausgetragen werden und nicht mehr auf Natureisbahnen. So sei dann ein heftiger Schneefall nicht mehr der Grund für eine Spielverzögerung oder gar Absage. Er hatte vor, über Belgrad in den Balkan zu reisen, bis Griechenland, dann noch nach Istanbul. Mich erstaunte, dass er ein Heft und einen Stift hervornahm und damit begann, einige Sachen zu skizzieren. Seine Absicht war, seine Reise mit Schreiben zu finanzieren, Reisefeuilleton. Er hoffte, Artikel in den Wochenendbeilagen publizieren zu können. In Belgrad trennten sich unsere Wege. Er verabschiedete sich herzlich, aber wir tauschten unsere Adressen nicht aus. Ich bin ein großer Leser und so habe ich auch viele Werke von M.F. gelesen, ein großartiger Schriftsteller. Es war immer mein Wunsch, ihm einmal persönlich zu begegnen, aber dieser Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Zwei-, dreimal war ich nahe dran. M.F. lebte einige Zeit in West-Berlin und ich verbrachte zwei Studiensemester in dieser Stadt. Die Schweizer dort, die sogenannten fortschrittlichen Auslandschweizer, Fausch, fortschrittliche Auslandschweizer, trafen sich einmal im Monat, jedes Mal an einem anderen Wohnort. Dreimal hieß es bei der Einladung unter Verschiedenes, M.F. wird anwesend sein. Aber er kam nicht, nie. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal hatte er den Buchpreis des deutschen Buchhandels bekommen und musste an die Preisverleihung nach Frankfurt. Einmal hatte ihn der Kanzler gebeten, ihn auf dessen Reise nach China zu begleiten. Durchaus akzeptable Gründe, seine Nichtanwesenheit zu entschuldigen. Es war auch nicht vorstellbar, M.F. zu schreiben und ihn um ein persönliches Treffen zu bitten. Was hätte ich denn für Gründe erwähnen können? Jahre später wurde in Lausanne ein Drama von M.F. aufgeführt, auf Französisch. In der Pause sah ich im Foyer den Schriftsteller. Er saß ganz allein an einem Tisch. Die Gelegenheit. Aber wie es so ist, ich packte sie nicht. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, auf M.F. zuzugehen und ihn anzusprechen. Vor 3-4 Jahren stieß ich zufällig auf das Buch Briefwechsel mit der Mutter. Es sind Briefe von M.F. an seine Mutter und von ihr an ihn. In der Zeit, als er aus der Wohnung ausgezogen ist und die erste große Reise unternommen hat. M.F. beschreibt seine Reise, seine Begegnungen, seine Besuche kulturell wichtiger Orte, zum Beispiel der orthodoxen Klöster. Er hängt sehr an seiner Mutter, sein Vater ist gestorben. In seinen Briefen hat er seltsamerweise einen ziemlich forschen Ton seiner Mutter gegenüber. Er lebt in finanziellen Engpässen, ist auf Geldüberweisungen angewiesen. Immer wieder erkundigt er sich, ob die Zeitungen die ihm zustehenden Beträge schon überwiesen hätten. Das Buch enthält auch verschiedene Fotos sowie ein Ölgemälde der Stadt Dubrovnik vom jungen Schriftsteller. Das Buch lesend erfahre ich, dass M.F. an der WM in Prag gewesen und anschließend weiter nach Budapest und Belgrad gereist ist. Stichwort Belgrad, Zitat aus dem Buch. Also Stichwort Belgrad. Von Belgrad, wo man auf einem Koffer gesessen und an seinen einstigen Lehrer gedacht, nämlich seinerzeit, als der Balkan an die Reihe kam, hatte man wieder einmal geschwänzt, so dass man nie wusste, wo eigentlich der Balkan beginnt. Ich litt darunter, denn als Schwänzer wagte man nicht, seine Mitschüler zu fragen, und dann war man plötzlich ein Erwachsener und irgendwelche Fragen sowieso unpassend. Kurzum, nachdem man sich in Belgrad ein Zimmer zeigen ließ, wo aus dem Kopfkissen recht üppiges Seegras quoll, und nachdem der wackere Kroate, da ich ein zartes Stutzen nicht ganz unterdrücken konnte, einfach das Zeug wieder in den graubraunen Kissenanzug knetete, versichernd, dass das Rossaal sauber sei, fühlte man sich so befreit, weil ich nun endlich wusste, wo der Balkan beginnt. Ach so, das war also der junge MF im Zug von Budapest nach Belgrad. Wenn ich das gewusst hätte. Aber so oder so, es hätte nichts geändert. Also ich nehme an, dass Sie wissen, wer MF ist. Max Frisch. Ja. Und Max Frisch ist tatsächlich an der WM 1933 in Prag gewesen. Man kann seine Reportagen in den Zeitungen lesen. Und das Zitat von Belgrad habe ich nicht erfunden, das ist von Frisch. Wir können das Buch gerne anschauen. Das ist wirklich spannend.